vom Fischer zum Felsen. Wir fangen aber gerade an einem ganz anderen Punkt an. Und zwar beim King George. Der King George ist in den letzten Jahren von seiner Regierungszeit an Lungenkrebs erkrankt. Seitdem müssen der rechte Lungenflügel entfernt werden. Allerdings war die Krankheit schon so weit fortgeschritten, dass er sich nur langsam von dieser schweren Operation erholt hat. Die erste Folge dieser Netflix-Serie «The Crown» zeigt die Ereignisse dieser Zeit historisch und vielleicht chronologisch nicht ganz wasserdicht, aber doch sehr eindrücklich, wie der König krank und schwach oder geschwächt seine Tochter Elisabeth in ihre neue Rolle einführt. So zeigt eine Szene ihn und Elisabeth in seinem Arbeitszimmer. Er hat sie zu sich gerufen, er war am Arbeiten und er wollte mit ihr Zeit verbringen. Und sie kommen ins Gespräch über seine Arbeit, über seine Aufgaben, Pflichten, auch die Last, die er trägt in dieser Verantwortung. Die Elisabeth ist jetzt zu dem Zeitpunkt etwa 25. Und es geht dann auch um die rote Kiste, die ihr hier seht in diesem Bild. Die kommt er immer über vom Parlament mit jenes Papier zugeschickt und er muss dann die bearbeiten. Und er sagt ihr zum Beispiel, schau, wenn die kommt, dann mache ich sie auf und die Sachen, die ich lesen sollte, die sind oben und die, die ich nicht so lesen sollte, sind unten. Also nehme ich den ganzen Beigel und kehre es mal um und dann fange ich an lesen. Einfach, sie kommen zu uns Gespräch über das Sie, wie man, ja, was ein König so macht. Ein paar Tage später sieht man Elisabeth, wie sie allein in das Arbeitszimmer zurückgeht. Sie geht rein und geht langsam auf den Schreibtisch zu. Sie läuft drum herum und sitzt auf dem Stuhl, wo ihr Vater immer sitzt. Sie sieht die Kiste vor sich stehen. The King steht drauf. Und an ihrem Blick sieht man, ihr wird bewusst, hey, die Rolle kommt auf mich zu. Das ist das, was ich mal machen werde. Und wahrscheinlich schon sehr, sehr bald. Das ist die Rolle, die auf sie zukommt, Königin zu sein. Da sieht man die Schauspielerin, wie sie mit der Krone übt. Jetzt ist das nur ein Ausschnitt von dieser Serie. Es ist sicher gut verfilmt, es ist spannend und eindrücklich. Ziemlich sicher hat es die Momente aber auch im realen Leben bei der noch heute amtierenden Königin Elisabeth gegeben. Vielleicht oder ziemlich sicher mehrere so Momente, wo sie sich bewusst wird, wer sie ist und welche Rolle ihr zum Erbe wird. Solche Momente kennen wir in unserem Leben, also wahrscheinlich nicht in dieser Tragweite oder in dieser weltpolitischen, mit diesen weltpolitischen Auswirkungen, aber die Momente, wo es so wie Klick macht, wo wir etwas anfangen zu begreifen, erahnen, wo unser Leben durch diese Wende nimmt, wie bei diesen Wegweisern, wo wir mal eine andere Richtung einschlagen oder uns anfangen auszustrecken nach etwas, uns anfangen zu sehnen nach etwas. Und ich habe eigentlich gedacht, die Zeugnisse vom letzten Sonntag, die sind auch so Klickmomente gewesen, so man erkennt etwas oder man erahnt etwas von Gott, wie er ist und man fängt etwas mehr an begreifen von seiner Größe und von dem Weg, den er für uns gedacht hat. Jetzt anders als bei Elisabeth, wo sich rein thronfolgerisch abzeichnet hat, dass sie irgendwann Königin sein wird. Sie hat gehofft, dass sie nicht so früh, nicht so jung muss auf den Thron steigen, aber ja, das kann man sich nicht auslesen. Auf jeden Fall anders wie bei Elisabeth ist der Petrus oder der Simon, wie er damals noch geheißen hat, nicht darauf vorbereitet gewesen, was ihn an dem Tag, wo er zurückkommt vom Fischfang und seine Netze büschelt, erwarten wird. Er war Fischer von Beruf. Wie sein Vater vor ihm, wie auch wahrscheinlich sein Onkel und seine Brüder. Er hat in einem Fischerdorf gewohnt, in einem Haus von einem Fischer. Er war der Fischermann von seiner Zeit, der Fischersfritze. Wenn man so vielleicht heute sagen. Schon von klein auf hat er miterlebt, wie sein Vater und die Bewohner vom Dorf mit ihrem Boot auf den See rausgefahren sind. Dann sind sie zurückgekommen mit einer Ladung Fisch und die haben ihn und seine Familie ernährt. Sein Leben war geordnet, vielleicht sogar ein bisschen absehbar. Er war Fischer, er hat gefischt, er hat vielleicht seine Kind gelernt fischen. Und irgendwann wird er ein alter Mann sein, wo seinen Kind wird helfen, die Netze in Ordnung bringen, wenn sie zurückkommen vom Fischfang und ihren Geschichten zulassen wird, was sie in der Nacht erlebt haben. Aber der Simon, geboren als Sohn von einem Fischer, war berufen gewesen, nicht zum Fischfangen, sondern um Teil von einer Bewegung zu sein, die Ereignisse in Gang setzen wird, die Geschichte von dieser Welt wird prägen und verändern. Er wird Teil sein, dabei sein, wenn Gott mit und in die Menschheit in eine Geschichte schreibt. Und das ist so gekommen. Ich lese aus Lukas 5, Vers 1 bis 11 und ihr könnt vorne am Beamer mitlesen. Es geschah aber, als sich die Leute zu ihm drängten, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land abzustoßen, und er setzte sich und leerte die Menschenmengen vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Da winkten sie ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, damit sie ihnen zu Hilfe kämen. Und sie kamen und füllten beide Boote so voll, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fischfang, den sie miteinander getan hatten. Genauso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm. Jetzt ist es bei so Bibeltext ja meistens so, dass die so kurz und knackig daherkommen. Da wird in wenigen Sätzen so viel erzählt, wenn man es in einen Roman packen würde, würde es mehrere Seiten füllen. Und durch diese Kürze tauchen manchmal neue Fragen auf. Vielleicht sicher auch, weil wir uns nicht in diese Gegend und in diesen Beruf versetzen können und einfach den ganzen Kontext sich uns entzieht, weil wir einfach ganz in einer anderen Zeit leben. Aber es wirft neue Fragen auf. Und bei mir ist so der Satz hängen geblieben, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Der hat mich fragend gemacht, wie geht Menschen fischen? Wie hat Jesus das gemeint? Der Satz hat mich bewegt und die Predigt ist aus dem entstanden. Der Satz hat mich mitgenommen auf eine Reise von der Entdeckung und ich kann euch sagen, ich bin eigentlich immer noch unterwegs. Ich bin immer noch dran zu entdecken, was es heisst, was Jesus da gemeint hat mit dem Menschenfischen und das Ausmaß von der Veränderung, die das in Petrus hinein ausgelöst hat, bin ich erst am Erahnen. Die Predigt ist darum, mir es erzählen, auch von dem, was ich entdeckt habe oder noch am Entdecken bin und wo Gott zu mir geredet hat. Und wenn ich da am Anfang vielleicht gerade noch ein bisschen sagen würde, ist, dass der Titel vom Fischer zum Felsen, das ist nicht irgendwie, dass der Petrus sich in der Begegnung und im Unterwegssein mit Jesus da von einer niedrigen Stufe von seinem Dasein aufgeschafft hat, auf eine geistlich perfekte Stufe. Es soll auch nicht heissen, dass ein handwerklicher Beruf weniger geistlich ist, wie ein sogenannt geistlicher Beruf. Das ist keine Wertung oder ein Vergleich. Der Weg, der hat auch nichts mit Selbstoptimierung zu tun. Das ist ja so der Trend heutzutage. Man optimiert sich bis zum geht nicht mehr. Das hat nichts mit dem Erreichen von einer tieferen oder grösseren oder weiss ich was, Geistlichkeit zu tun. Und es gibt sehr viele Simons und Peters und Annas und Sonjas und wie sie alle heissen, die einfach Fischer bleiben und in ihrem Dorf bleiben. Und aber dort, wo sie sind, Menschen fischen. Der Titel vom Fischer zum Felsen soll einen Prozess beschreiben oder zusammenfassen. Ein Prozess, ein Weg, mein Weg, euer Weg. Und der Anfang von dem Weg fängt dort an, wo Menschen, dort wo sie sind, sich Gott mit allem, was sie haben, zur Verfügung stellen. So wie der Petrus am Anfang dieser Geschichte. Er stellt Jesus sein Boot zur Verfügung. Mega simpel. Er ist einfach dort mit seinem Boot und stellt Jesus zur Verfügung, damit der zu den Leuten reden kann und von allen gehört wird. Und vielleicht ist dein Boot so etwas. Ein Servicewagen, wo du zu den Kunden gehst und eine Waschmaschine flickst oder eine Heizung oder was auch immer. Vielleicht ist dein Boot ein Kinderwagen, wo du mit deinem Kind auf den Spielplatz gehst und dort andere Mütter triffst. Vielleicht ist dein Boot, dass du gut Briefe schreiben kannst, dass du Kontakt haltest zu anderen über das geschriebene Wort. Vielleicht ist dein Boot der Pflegeberuf oder das, was du in deiner Freizeit machst, wo du mit anderen unterwegs bist. Vielleicht ist es deine Familie. Das sind so ein Teil von dem, was ich einmal mein Boot nenne, die Eier, die ich verteile. Aber es ist eigentlich egal, wie dein Boot aussieht. Stell es Jesus zur Verfügung, damit er zu den Menschen reden kann. Ein eindrückliches Beispiel habe ich noch gefunden, das ist der Mann. Er ist sicher bekannt. Er hat bei einem Unfall von Wetten, dass ist er gelähmt worden vom Kopf abwärts. Er ist Tetraplegiker. Er kann eigentlich nichts mehr machen. So. Und doch, er kann sich nicht mehr bewegen selber. Aber er bewegt enorm viel. Sein Boot ist seine Sprache, das, was er redet, das, was er schreibt in seinen Büchern. Und er stellt es Gott zur Verfügung. Aber wie gesagt, eigentlich ist es wurscht, ob du mit dem Tesla oder mit dem Rollator unterwegs bist. Hauptsache Jesus ist dabei. Er möchte in deinem Boot dabei sein. Er möchte dein Boot brauchen. Jesus redet zum Simon und sagt ihm, dass er ihm lernen will, wie man Menschen fischt oder fängt. Und am Anfang habe ich wirklich gedacht, nein, das kann jetzt nicht sein, oder? Was man mit Fisch macht, das geht gar nicht. Und wenn man das so weiterzieht mit dem, und manchmal sagt Jesus schon komische Sachen. Also, verstehe mich richtig, ich liebe das Buch, aber manchmal ist es echt schräg. Und wenn man sich dann das so vorstellt. Aber eben, das ist dann ziemlich schnell klar gewesen, dass es nicht so gemeint sein kann. Aber und dann ist so das erste grosse Aha-Erlebnis, das ich hatte mit dem Text, wo mich echt ein bisschen von der Socke gehauen hat, ist, wo ich gemerkt habe, hey, was Jesus da macht, er fischt den Simon als allererstes. Bevor Simon irgendetwas von Jesus lernt, wird der Simon selber gefischt. Er wird gefangen, begeistert, interessiert, fasziniert, überrascht, herausgefordert, ermutigt. Es packt ihn und es macht Klick. Es verschiebt seine Sichtweise, seine Prioritäten so sehr, dass er noch am gleichen Tag mit Jesus mitgeht. So im Text steht, ein Schrecken hatte ihn erfasst. Ich glaube, manchmal verschrecken wir bei so Klickmomenten. Petrus merkt, dass da jemand vor ihm steht, wo nicht nur eine göttliche Autorität ausstrahlt, sondern sie wirklich auch hat. In der Gegenwart von Gott verschiebt sich etwas in uns. Unsere Prioritäten verschieben sich. Es gibt so Klickmomente, ja, wo man verschreckt. Aber Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Heb keine Angst davor, was Begegnung mit Gott in dir könnte auslösen. Was er möchte ans Licht bringen. Was er möchte heil machen. Durch die Begegnung mit ihm. Durch das Unterwegssein mit ihm. Und das ist so ein bisschen der Kern, habe ich gemerkt, von dem allem. Du zuerst, Jesus und du zuerst. Das ist der Anfang von allen weiteren Episoden. Mit Jesus, du und Jesus. Jesus und der Petrus. Das ist, die Beziehung ist alles. Es ist der Anfangspunkt von deinem wirklichen Leben. Jesus ruft Simon als Fischer mit Fisch und mit einem Bild von einem Fisch. Und Jesus ruft mich und ruft dich auf die Art und Weise, wie wir es am besten verstehen und dort, wo wir stehen. Er ruft normale Menschen. Er fischt sie, so wie er den Petrus gefischt hat, in sein Leben hinein. Wahrscheinlich haben die meisten von euch schon gehört, das eine oder andere Mal, aber ich habe mich gefragt, habe ich es wirklich gehört? Habe ich hergelassen? Hat es Klick gemacht? So wie beim Petrus oder bei einer Elisabeth oder auch bei einer Maria. Oder, ja, ihr könnt selber noch Beispiele dazu herführen. Hat es Klick gemacht? Habe ich realisiert? Wie bei der Elisabeth, was auf sie zukommt? In welche Rolle, dass sie reinwachsen soll? Und es ist, ich bringe nochmal das Beispiel von dieser Queen. Es ist so wie bei dieser Thronfolge oder wie bei den Kronenträgern. Das ist kein Arbeitsverhältnis. Da gibt es keinen Arbeitgeber und einen Arbeitnehmer. Wenn eine Königin oder ein König gekrönt wird, wird sie gesalbt. Das ist wie das alttestamentliche Ritual, wo Könige hier gesalbt worden sind. Und das ist nicht ein Job, sondern das ist ein Amt. Und das hat man das Leben lang. Das hat sie, die Königin, darum tritt sie jetzt auch nicht zurück, weil sie kann nicht zurücktreten. Vor so einem Amt kann man nicht zurücktreten. Das hast du das Leben lang. Das ist erst fertig mit ihrem Tod. Jetzt der Simon Petrus, am Anfang hat er ja nur Simon geheißen. Und bevor er irgendetwas richtig oder falsch macht, bevor er irgendetwas geleistet oder gelernt hat, spricht Jesus ihm eine neue Identität zu. In Johannes 1, Vers 42 heißt es, Jesus schaut ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Also Petrus. Er spricht ihm eine neue Identität zu. Simon, Fischer von Beruf. Jesus gibt ihm den Namen Kephas und sagt ihm, du sollst oder du wirst Kephas heißen, was so viel bedeutet wie Stein oder Felsen. Eben wie der Felsen, wo der Xavier Naidoo davor schreibt. Und er gibt ihm mit dem Namen, gibt er ihm nicht einen Spitznamen, sondern er sagt ihm, du sollst zu einem Felsen werden. Und Fels in der Bibel wird häufig erwähnt im Zusammenhang mit Gott oder einer Eigenschaft von Gott. So zum Beispiel im 1. Samuel 2, Vers 2, es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Er sagt ihm, du sollst wie ich werden, du sollst mir ähnlicher werden, du sollst auf mich, den Felsen, hinweisen, weil du auch ein Felsen bist. Wenn Jesus dich fischt, wenn er mich fischt, wenn er uns fischt, dann spricht er uns als erstes eine neue Identität zu, nämlich, dass du sein Kind bist, dass du zu ihm gehörst. So heißt es zum Beispiel im Galater 4, Vers 7, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Jesus berufte Simon, wie er zu werden, ihm ähnlicher zu werden und auf ihn hinzuweisen. Und das macht er auch bei dir und bei mir. Wir sollen auf ihn hinweisen. Jetzt noch zu dieser Frage, wie geht denn jetzt das mit dem Menschenfischen? Gibt es da ein Rezept, eine Methode, irgendeinen Code, den man knacken kann? Ich glaube, ja und nein. Ich glaube, zum einen können wir bei Jesus lernen, wie er den Menschen begegnet ist. Und wenn wir sein Leben lesen, dann merkt man, Jesus war jemand, der immer sehr nahe ist. Er hat die Aussetzungen angelangt. Er ist der Anständigen begegnet. Er war sich nicht schad, um mit Leuten zu essen, die in der Gesellschaft nichts gegolten haben. Er ist immer ganz nahe. Er ist immer ganz näher zu den Menschen her. Ich glaube, am besten lernen wir das Fischen in dem, dass wir sein Leben in unser Leben hineinlassen, wenn er uns fischen darf. Und das andere ist noch so, im Bibeltext heißt es im Vers 5, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Da habe ich mich auch drin gesehen, hey, wie viel Mal schaffst du die ganze Nacht und es bringt nichts. Und dann auf dein Wort hin will ich. Das heisst für mich so wie, hey, auf Gottes Stimme hören. Auf die Führung vom Heiligen Geist in mir hören. Jesus in mir. Er ist der Superfischer. Er weiß, wie es geht. Frage ich doch ihn. Ja, wo soll ich denn das Netz auswerfen? Wo macht es Sinn? Und wo schaffe ich einfach die ganze Nacht? Für nichts. Und es ist gut, wenn man Gefährte in der Nähe hat. Wie Simon dort auch gemerkt hat, es ist gut, wenn man Freunde in der Nähe hat, die ein zweites Boot haben. Falls man mal wirklich voll den grossen Fang macht, kann man die holen. Und ja, es ist sowieso gut, wenn man miteinander unterwegs ist. Aber manchmal ist es auch echt einfach super, genau, um sich miteinander auch freuen an so einem grossen Fischfang. So, das ist so das. Jesus in mir. Er ist immer da, aber er ist nicht verfügbar wie eine Methode. Er ist nicht eine Maschine, wo ich den Knopf drücken kann und es kommt immer der gleiche Output raus. Er ist immer da, aber es funktioniert einfach nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Darum ja und nein. Und je länger ich über den Text, über den Petrus, über sein Leben, über das, eben, wie wird er vom Fischer zum Felsen, über Jesus nachgedacht habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, dass es im Kern vor allem um Annahme geht, um Liebe, um bedingungslose Annahme. Und die Liebe, die im 1. Korinther 13 steht, wo man immer so an der Hochsiege vorgelesen überkommt, weil man meint, ja, die zwei, die da heiraten, die sollten sich auf die Art und Weise lieben. Gott liebt uns auch so, wie es da steht. Er ist langmütig und freundlich. Er erträgt alles. Er glaubt alles in uns hinein. Er hofft alles und er erduldet alles. Er hat so Geduld mit uns. Die Liebe, die da beschrieben ist, die hat er für uns. Er liebt uns und er möchte uns durch diese Liebe verändern. Zu jemandem verändern, wo andere auch so lieben kann. Und dann haben sie gedacht, ja, Liebe, Liebe, Liebe. Irgendwie, also ich habe so wie Jesus gesagt, sorry, es ist ein bisschen einfach, jetzt da über die Liebe noch auch noch, über die Liebe zu reden. Und dann habe ich gemerkt, nein, das stimmt nicht. Eigentlich ist es genau das, was mich am meisten herausfordert. Ich finde, die Liebe ist oft anstrengend. Es ist anstrengend, in der Liebe zu wachsen. Es fordert mich raus. Es gibt mir Muskelkater. Die Liebe ist nicht einfach so ein Liegestuhl oder so eine Mäntel, wo mich so einhüllt. Ja, klar, das ist sie auch. Aber nicht nur. Gott streut Liebe in mein Leben. Wie der Samen aufs Feld. Und es braucht Engagement und Pflege und auch Routine. Das heisst, ich muss Prioritäten setzen. Ich muss Ja sagen zu den einen Sachen und Nein sagen zu den anderen. Es braucht Geduld und es braucht Sonne und Regen. Das heisst, es braucht gute und schlechte Tage. Es braucht ermutigende Menschen in meinem Leben und es braucht mühsame Zeitgenossen. Einfach damit ich wachse, damit der Samen in mir wächst, damit ich wachse. Und damit ich auch Frucht bringen kann und ins Leben von anderen Liebe streuen kann. Man könnte auch sagen, bewässern. Und das hat viel mehr mit meinem Sein zu tun, wieder mit dem, was ich tue. um diine Liebe in dieser Beziehung zwischen Jesus und Petrus. Dort zeigt es sich, wie er mich verändert oder wie er Petrus verändert hat. Am Ende, also ihr kennt all die Geschichte, wo Petrus so verbockt hat, wo er Jesus verleugnet. Und am Ende, aber kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, fragt er den Petrus nicht, wieso jetzt genau hast du mich verleugnet? Er hat irgendwie gleich Angst bekommen, obwohl ich dir gesagt habe, du sollst keine Angst haben. Oder er geht auch nicht mit ihm, komm, jetzt gehen wir noch schnell die drei wichtigsten Punkte miteinander durch, was du bei mir gelernt hast. Könntest du es mir wiederholen? Oder er sagt auch nicht, hey, meinst du, Petrus, kannst du es jetzt anpacken? Bist du ready? Weißt du, jetzt, ich gehe jetzt dann und meinst du, schaffst du es allein? Jesus fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr als alles andere? Und die Liebe und die Beziehung, das ist Beziehung pur. Wenn du das zulässt, wenn Jesus so nahe kommen darf, dann bist du wieder so angelegt, wie du geboren worden bist. Du hast nämlich nichts an. Und Jesus möchte nicht dich bloßstellen, aber er möchte dir Kleider anlegen, die nicht von dieser Welt sind. Darum nochmal, das ist kein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Das ist Leben. Und ich bin überzeugt, dass mein Leben besser ist. Nicht unbedingt, weil ich fischen lerne, sicher auch. Das ist ohne Frage, das ist sicher auch cool. Genauso wie aus dem Bötli steigen und mal auf der Welle laufen. Aber es macht, mein Leben ist besser, weil ich gefischt worden bin. Jesus fragte Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr als alles andere? Und mit meinem Ja und mit dem Ja, wo der Petrus hier hat, mit dem Ja, wo so ehrlich, gebrochen, traurig, zögernd, zersplittert, unsicher, zerknirscht und fragend ist, mit dem Ja kann er ganz viel machen. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Amen.